Fehler in der Praxis und Ratschläge zu positivem Zeugendienst. Von den drei Themen, die mir gestellt wurden, ist dieses das leichteste, insofern als es viel zu sagen gibt. Wir machen alle viele Fehler. Und auf der anderen Seite ist es das Schwierigste. Denn wenn man über Fehler spricht, dann fühlen sich einige angegriffen. Es könnte sogar sein, dass der eine oder andere das Gefühl hat, ich spreche über ihn, denn er hat es ja vielleicht genauso gemacht. Das ist also nicht der Zweck. Ich kenne ja praktisch niemanden von Ihnen. Und dabei will ich auch sagen, vieles habe ich persönlich falsch gemacht und nach langer Zeit vielleicht erst erkannt und stecke da also mit Ihnen im selben Boot. Dann ist auch zu sagen, dass manches eine Ideallösung hätte, die aber beim einen oder anderen nicht möglich ist. Also wenn jemand eben, wenn ich sage, das Beste wäre ein intensives Gespräch, aber jemand kann eben aus Zeitgründen oder aus Sprachgründen nur ein Traktat weitergeben, dann soll er das weiterhin tun. Ich versuche hier einige Ideale hinzustellen, aber wenn die nicht erreicht werden können, aus irgendeinem Grund, heißt das noch lange nicht, dass wir dann einfach gar nichts tun müssen. Die Fehler, die wohl am meisten vorkommen, das ist unsere Ungeduld einerseits und unsere Naivität andererseits. Auf diesen beiden Stichworten will ich bleiben. Ungeduld und Naivität unsererseits. Wenn jemand mit Türken zu tun haben möchte, dann kann er es nicht machen, wie wir hier in der Konferenz. Gedrängtes Programm von hier bis hier und von hier bis hier, also 15 Minuten spreche ich mit dem Türken und dann muss ich anderswo sein. So geht es nicht. Der Türke, wenn er schon Interesse hat für das Evangelium, dann macht es ihm gar nichts aus, 2, 3, 4 Stunden darüber zu sprechen. Und wenn man dann zeigt, dass man ungeduldig ist und eben andere Programme hat und so, dann ist eben schlecht. Dann kommt er wahrscheinlich ein zweites Mal nicht mehr. Ungeduld, insofern als wir gerne rasche Erfolge haben möchten. Das kann verschiedene Gründe haben. Eben weil wir von Grund auf ungeduldig sind und möchten, dass dieser Türke nun eben innerhalb einer Stunde sich bekehrt und morgen getauft wird. Das möchten wir alle gerne. Ich auch. Hinter dieser Ungeduld steckt vieles. Vielleicht unsere Selbstbestätigung, dass wir es richtig gemacht haben und richtig geschafft haben und deshalb sind dann auch so viele zum Glauben gekommen. Eine gewisse Befriedigung. Haben wir uns doch so eingesetzt, dann möchten wir auch was sehen daraus. Möglichst bald. Doch klar. Für uns, die wir da vollzeitlich in der Arbeit stecken, lauern noch weitere Gefahren. Ja, Gefahren der, was sagen die Leute? Bist du da also schon bald 10 Jahre in Deutschland und machst das vollzeitlich, setzt dich ein und was hast du denn aufzuweisen? Man möchte etwas zeigen können, da wenigstens eine Gemeinde und dort eine Gemeinde und so viele Mitglieder und was nicht, können wir nicht aufweisen. Publizität, naja. Für manche andere könnte es eine Gewissensberuhigung sein. In unserer Gemeinde leben zwar 25 Türken, all denen habe ich ein neues Testament gegeben, jetzt kann ich, ist mein Gewissen beruhigt, er hat jetzt gehört, was daraus wird, naja, das müssen wir eben Gott überlassen. Diese Art von Gewissensberuhigung empfehle ich nicht, denn es ist nicht wahr. Er hat es nicht gehört, nur damit, dass er ein neues Testament in die Hand gekriegt hat, hat er es noch längst nicht gehört. Ich habe heute Morgen erklärt, dass das Neue Testament sowieso als eine Fälschung betrachtet wird. Es kann sein, dass einer das öffnet und tatsächlich getroffen wird von dem Wort. Aber wenn wir ein neues Testament weitergegeben haben, haben wir noch längst nicht unsere Aufgabe erfüllt. Manche erliegen einer anderen Ungeduld. Sie möchten das ganze Evangelium auf einmal geben. Und das ist unmöglich. Das Evangelium ist so reichhaltig, dass wir das niemals in einer Begegnung geben können. Natürlich können wir ein neues Testament anbieten. Vielleicht hat er Ehrfurcht vor einem religiösen Buch und steckt oben in sein Büchergestell. Vielleicht hat er diese Ehrfurcht nicht und er legt es ganz einfach beiseite oder wirft es fort. Wenn wir mit ihm sprechen, ach, da gibt es Leute, die fangen an vom Adam und enden, weiß ich wo, bei der Heiligung oder bei den Geistesgaben, alles in einem Nachmittag. Wir haben von Bruder Bröger gehört, er setzt sich hin zu dem Kranken und erzählt ihm vielleicht das eine Gleichnis vom Zöllner und vom Pharisäer, die zusammen beten singen. Das ist genug für den einen Tag, denn da ist etwas drin. Wenn er das begriffen hat, dass Gott dem viel näher ist, der sich demütigt, als demjenigen, der sagen kann, ich tue das und das und das, dann hat er nämlich schon etwas ganz Gewaltiges begriffen. Aber wenn wir versuchen, die ganze Heilsbotschaft da reinzupacken, dann geht das einfach daneben. Der Hörer ist einfach überfordert. Also nicht das ganze Evangelium auf einmal. Das geht nicht. Sondern viele Male immer wieder, wie manche Sonntag sind wir in die Sonntagsschule gegangen, wie manchmal haben wir es gehört und haben so vieles immer noch nicht verstanden. Wir dürfen nicht erwarten, dass der andere, der aus einer komplett anderen Kultur kommt und der so viele Vorurteile hat, nun in einem Besuch, in einer Predigt oder weiß ich was, nun plötzlich schon alles verstehen sollte. Das ist sowohl Ungeduld als auch Naivität, wenn wir so etwas glauben. Viele setzen bei ihrem türkischen oder arabischen Gegenüber viel zu viel voraus. Das geht uns allen so, auch uns, die wir schon viele Jahre in dieser Sache drin sind. Die meisten von Ihnen müssen über Deutsch versuchen, in Kontakt mit dem Muslim zu kommen. Ihr Gegenüber versteht wohl auch einiges an Deutsch. Die können einkaufen, die können in ihrer Arbeitsstelle, kommen sie durch mit dem Deutsch, das sie können. Aber wenn es zu religiösen Dingen kommt, seien Sie vorsichtig, er versteht wahrscheinlich nur sehr, sehr wenig an den Fachausdrücken, die wir eben so kennen, von Vergebung und von Rechtfertigung und von Erlösung und was nicht alles. Diese Fachausdrücke, die versteht er sehr wahrscheinlich nicht. Und wenn, vielfach falsch. Und hier komme ich auf ein ganz zentrales Anliegen. Als ich von Wiesbaden wegfuhr, sagte ich zu einem meiner Mitarbeiter, wenn ich aus dieser doch recht ansehnlichen Gruppe ein paar wenige dazu bringen könnte, dass sie Sprache lernen, sei es Türkisch, sei es Arabisch, dann hätte ich gewaltig viel gewonnen. Also ich meine, das ist zwar keine leichte Sache, braucht sehr viel Geduld, aber ich würde sagen, für eine wirkliche Arbeit einfach Voraussetzung. Wir werden zwar auf Deutsch immer einiges sagen können und wie eben gesagt, wir sind froh und dankbar für jeden, der etwas sagt und tut, aber wir sollten uns keine Illusionen machen. Die Sprache des Herzens ist bei jedem Menschen die Muttersprache. Und wenn wir ihn nicht in seiner Muttersprache erreichen können, dann ist das immer eine etwas fragliche Sache. Also, das möchte ich schon sehr ans Herz legen. Wenn Gott sie gerufen hat in diese Arbeit, dann lohnt es sich, 2 Jahre hinzusitzen und Sprache zu lernen. Lohnt sich einfach. Sonst geht es manchen dann, wie es vielen schon gegangen ist, man hat Kontakt mit einem Muslim, der Muslim hat sogar vielleicht zu sehr vielen Ja gesagt, man nimmt ihn rein in die Gemeinschaft und es vergehen Jahre und man merkt nicht, der Mann hat ja etwas komplett anderes verstanden. Und die Enttäuschung ist dann furchtbar, denn man hat so viel Zeit reingesteckt und so viel Liebe und dann muss man merken, der hat es nicht begriffen. Eine andere Voraussetzung, die wir oft machen bei unserem Gegenüber, ist, dass er das versteht, was wir sagen. Jetzt nicht von der Sprache her, sondern von der Aufnahmefähigkeit her. Nicht jeder ist ein Professor, nicht jeder ist hellwach, dass er gleich mitkommt, was wir ihm sagen wollen. Und wenn nun dazu noch die Sprachschwierigkeiten kommen, sowohl bei uns als auch bei unserem Gegenüber, dann müssen wir eben uns gedulden und mit sehr wenigen kleinen Schritten vorgehen. Wir können nicht erwarten, dass der das begreift, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist oder dass das Blut Christi uns wäscht von aller Unreinigkeit. Jeder stirbt für seine eigenen Schulden. Jedes Schaf wird an seinen eigenen Beinen aufgehängt. Das ist immer, was sie entgegnen. Das kann man nicht begreifen. Gott ist doch nicht so ungerecht, dass er einen anderen sterben lässt für das, was ich getan habe. Das sind Dinge, die so komplett konträr sind zu all dem, was er schon gehört hat, dass wir sie nicht übel nehmen können, wenn er das einfach nicht begreift. Manche von uns arbeiten mittels Literatur und da müssen wir auch einfach wissen, dass viele Moslems nicht oder sehr wenig, sehr ungern lesen. Sie wissen, dass hier ein Fünfklässler schon einigermaßen lesen kann. In der Türkei sind die Schulen in den Dörfern wenigstens meistens recht schlecht. Und ein Fünfklässler kann nur schlecht lesen. Und mehr als 5 Jahre Schule haben die wenigsten der Gastarbeiter. Es gibt immer Ausnahmen, aber die Gastarbeiter, die so im Allgemeinen bei uns sind, haben so wenig, etwa im Durchschnitt 5 Jahre Schulbildung, manche weniger, manche etwas mehr. Also setzen Sie nicht allzu viel voraus. Wir setzen oft voraus, dass unser Gegenüber, also der Türke, der Muslim, sich für Jesus entscheiden kann. Wenn er nur will, wenn er es nur einsieht. Aber das geht in vielen Fällen nicht. Auch wenn er will und auch wenn er es einsieht nicht. Weshalb? Weil er nicht gewohnt ist, eine Entscheidung dieser Tragweite zu treffen. Die wird nämlich vom Onkel getroffen oder vom anderen, vom Vater oder vom Haupt der Sippe. Im Orient ist es nicht üblich, dass ein Einzelner eine Entscheidung trifft. Frauen schon ganz und gar nicht. Aber auch Männer sehr selten. Das wird im ältesten Kreis in der Familie, eben die Onkel und der Vater und vielleicht der Großvater, die sitzen da zusammen und brüten etwas aus. Aber nicht irgendeiner. Und von daher müssen wir auch begreifen, dass ein Muslim unter Umständen nicht selber eine Entscheidung fällen kann. Er hat es nie gelernt, wichtige Dinge selbst zu entscheiden. Das bringt mich auf ein verwandtes Thema, nämlich Kinder. Da sind wir im Dilemma. Kinder sind einerseits noch am wenigsten belastet durch den Islam. Wir haben heute von der okkulten Belastung gesprochen, auch das ist wahrscheinlich dabei. Sie sind sowieso leichter zu erreichen. Manche haben hier in der Schule Deutsch gelernt, im Kindergarten, sind also auch von daher leichter zu erreichen. Und doch, es wird nicht erwartet, dass ein Kind selbstständig eine Entscheidung fällen kann und sie dann natürlich auch durchhalten. Versuchen Sie doch, wenn irgend möglich, die Familie zu erreichen. Natürlich übers Kind unter Umständen geht es gut, aber das macht ja nichts. Wenn Sie mit dem Kind zuerst Kontakt haben, schön. Haben Sie diesen Kontakt, spielen Sie mit dem Kind, helfen Sie ihm bei den Schulaufgaben oder irgendwie. Lassen Sie Ihre Kinder mit dem türkischen Kind spielen. Und dann aber, bevor die großen evangelistischen Anstrengungen kommen, dem Kind gegenüber, versuchen Sie doch, in die Familie des Kindes zu kommen. Die Familie einzuladen oder die Familie zu besuchen. Und wenn dann kann man ja im Beisein der Eltern etwas sagen von Jesus. Durchaus. Wir haben damit recht gute Erfahrungen gemacht in Wiesbaden, wo wir jetzt eine oder zwei Mitarbeiterinnen haben, die sich vor allem der Kinder annehmen. Aber im Allgemeinen, sie gehen in die Häuser der Türken und da ist dann die Mutter der Kinder auch dabei oder der Onkel, die hören mit. Manchmal sind sie einverstanden, manchmal auch nicht. Schadet nichts. Aber jedenfalls dürfen wir nicht die Kinder aus der Familie herausreißen. Auch wieder die Ausnahme bestätigt die Regel. Aber im Allgemeinen muss ich schon sagen, es hat das immer wieder gegeben, auch in den islamischen Ländern, dass Missionare Kinder erreicht haben. Kinder wurden dann von den Eltern unter Druck gesetzt. Die Kinder mussten aus ihrer Familie raus, kamen dann ins Haus des Missionars und sind in den meisten Fällen missratene Kinder geworden. Sie waren dann nicht mehr Türken oder Perser oder Araber, sie waren nicht Amerikaner, sie waren nirgendwo akzeptiert und waren dann auch in den meisten Fällen untauglich für das Reich Gottes, denn sie waren weder noch. Also diese, da müssen wir sehr aufpassen, möglichst die Kinder in der Familie lassen. Auch da braucht es viel Geduld. Ich habe heute Morgen von der Feindschaft gesprochen. Der Türke meint, er werde von uns manipuliert und er wehrt sich dagegen. Da ist eine Solidarität da, der Türken. Die Gruppe schützt sich gegenseitig gegen einzelne Angriffe von Seiten der christlichen Propagandisten. Und deshalb ist ein Türke, der als Einzelner mit uns Kontakt hat, immer sofort in Gefahr. Er kommt also unter den Druck der Gruppe am Ort, der Familie oder eben der Arbeitskollegen. Und von daher ist vielfach, wird das kleinste Interesse seitens des Türken von der Gruppe her im Keime erstickt. Also er wird praktisch unter Druck gesetzt und verfolgt, noch längst bevor er begriffen hat, was im Evangelium ist. Und das sollten wir im Auge behalten und nicht unnötigen Wirbel machen, wenn wir mit einem Türken sprechen. Wir werden immer ein gewisses Risiko eingehen müssen, aber wir sollen es nicht unnötig vergrößern. Also, wenn man mal praktisch. Ich möchte einem Türken ein Evangelium geben oder ein Traktat. Ich kann das machen, wenn ich ihn ganz allein habe, oder ich kann es machen, wenn noch 7 andere darum stehen. Dann würde ich es machen, wenn ich ihn allein habe. Sonst, wenn die 7 anderen noch dabei sind, da heißt es sofort, ja, was hast du mit dem Ausländer da zu tun gehabt? Also, es wird immer Risiken einzugehen geben, aber wir sollten sie möglichst vermeiden. Wenn ein Türke sich bekehrt, dann gibt es auch wieder eine große Zahl von Leuten, die sehr ungeduldig sind. Die wollen möglichst diesen Türken gleich zum Oberprediger machen. Und das ist eine ganz gewaltige Gefahr. Wir haben bei der letzten Zusammenkunft der Mitarbeiter, die unter Türken arbeiten in Europa, dieses Problem besonders besprochen. Denn wir hatten zwei Türken, die einen Anfang mit Jesus gemacht hatten. Die wurden dann von einigen Mitarbeitern gleich mitgenommen auf Versammlungen, sollten da Zeugnis geben und so weiter. Also wurden gleich mit reingenommen in den öffentlichen Zeugendienst. Und das war komplett falsch. Das ist auch rein biblisch gesehen falsch. Paulus sagt, lege niemandem schnell die Hand auf, also keine Neubekehrten sollten diesen Dienst tun. Das heißt nicht, dass sie nicht Zeugnis geben sollen, aber das mehr im individuellen Bereich. Dort, wo sie es selber von Herzen tun können, das ist sicher richtig und nötig. Aber sie sollten nicht von uns dazu gedrängt werden. Die meisten von uns haben sich einmal bekehrt und mussten langsam wachsen in eine Gemeinde hinein, wahrscheinlich in eine Gruppe hinein, und haben dort langsam einige Verantwortung übernommen. Der Türke, der aus einer ganz anderen Kultur kommt, mit so vielen Vorurteilen, mit so vielen, soll ich sagen, Komplexen, da braucht eine relativ lange Zeit der Eingewöhnung in das christliche Leben, in die Gemeinde, ins Evangelium, und wir müssen ihn Zeit lassen. Und dann, wenn er fest wird und auch die Bibel besser kennt und charakterlich gefestigt ist, dann natürlich freuen wir uns alle, wenn er einen Dienst auch in der Evangelisation übernimmt. Aber bitte nicht zu schnell. Fehler Nummer 2, eben die Naivität. Glaube die Hälfte von dem, was dir ein Türke sagt. Die anwesenden beiden Türken ausgenommen. Aber ganz allgemein, glaube nicht zu leicht, was er dir sagt. Er mag aus Freundlichkeit dir zuhören und Ja sagen zu dem, was du sagst. Das heißt noch längst nicht, dass er Ja meint. Er mag Interesse haben am Evangelium um irgendwelchen materiellen Gewinns willen. Denken Sie daran, dass er denkt, Sie sind vom Staat angestellt und haben einen Haufen Geld. Das mag er versteckt tun, er will nur schon mal Freund werden mit ihnen, damit, wenn mal die Not es erfordert, er eben einen Freund hat, der dann eingreifen kann. Er kann also aus solchen Gründen eine gewisse Freundschaft, Bekanntschaft mit ihnen anzuknüpfen versuchen, und er sagt ja auch zu dem, was sie ihm sagen über das Evangelium. Denken Sie daran, es schadet gar nichts, wenn er einen Ungläubigen schädigt. Irgendwie, das haben wir auch gehört, schädige die Ungläubigen. Ich erinnere an die Postplatten bei Opel. Ein Türke mag auch heiraten wollen, ein schönes Schweizer Mädchen. Und er kann auch aus diesem Grunde durchaus sich freundlich gebärden. Der Islam verbietet die Lüge nicht, wenn sie zum Guten führt. Also wenn die Lüge nützlich ist, ist sie nicht verboten. Ja, dieser letzte Punkt bringt mich natürlich zu einem besonderen Punkt, zu dem Punkt: Mädchen evangelisieren Männer. Oder auch umgekehrt, aber meistens geht es auf diese Weise: Mädchen evangelisieren Männer. Bei Moslems ist dies ganz besonders gefährlich. Ich würde sagen, es ist immer gefährlich, aber in diesem Gebiet ganz besonders. Wir haben, als ich in Persien war, eine Missionarin verloren an einen Muslim. Eine andere, die war auch verliebt, die konnte man noch retten, indem man sie schnell nach Amerika zurückschickte. In der Türkei haben wir innerhalb von 2 oder 3 Jahren 2 finnische Missionarinnen verloren an muslimische Ehemänner. Und das sind Leute gewesen, die wirklich Jesus lieb haben. Woher kommt's? Wir müssen uns einfach hier unsere Grenzen zeigen lassen. Wir dürfen die gewissen Grenzen nicht überschreiten. Wir sind alles nur Menschen. Das ist überhaupt kein Stein gewesen auf diese 4 Mädchen. Denn Ich bin auch allein gewesen in der Türkei als ledig und ich habe da auch meine Schwierigkeiten gehabt und meine Schwächen. Wer so tatsächlich allein ist und im Stress der Arbeit, im Stress der ganzen dämonischen Macht, die rings um uns ist, da kann das passieren, dass man sich verknallt und dass man in der besten Absicht, um eben diesen Mann zu evangelisieren, zu Jesus zu bringen, eine Verbindung eingeht, die man noch gar nicht merkt, bis es zu spät ist. Also ich will hier keinen langen Vortrag machen, aber das ist tatsächlich eine große Gefahr und wir müssen uns da einfach sagen lassen. Ich würde sagen, in Deutschland oder in der Schweiz ist dieser Punkt nicht ganz so schwierig, weil wir da meistens doch noch eine Verwurzelung haben in einer soliden christlichen Gruppe. Während auf dem Missionsfeld man sehr oft sehr allein ist und schon aus der Einsamkeit heraus dann eben die Verbindung sucht, unbewusst. Wie steht es mit der Zeit?
Ja.
Gut. Ja, ein Fehler Nummer 3. Verwässerung des Evangeliums. Wir können natürlich, um dem Muslim das Evangelium etwas akzeptabler zu machen, es verwässern. Und eben, naja, man braucht nicht so weit zu gehen wie der Weltkirchenrat vom Dialog und die gemeinsamen Linien zu suchen und so weiter. Man kann es auch sonst verwässern. Man kann auch das Evangelium ohne Erklärungen geben. Ich würde sagen, dass ein neues Testament sicher in vieler Weise für sich selbst spricht. Aber dabei ist zu bedenken, dass der Türke in den wenigsten Fällen ein ganzes neues Testament liest. Wahrscheinlich macht er das so wie die meisten Türken, wenn er ein Buch hat. Er schlägt irgendwo auf, liest einmal zwei, drei Sätze und macht dann wieder zu. Und die zwei, drei Verse, die er da gelesen hat, die versteht er wahrscheinlich nicht, weil er das, was vorher und was nachher kommt, nicht weiß. Und von daher bin ich nicht so ganz der Meinung, dass es genügt, wenn jemand ein Neues Testament hat oder ein Evangelium. Weil er es meistens nicht versteht und meistens nicht die Geduld hat, so viel zu lesen, bis er von selbst einigermaßen ein Verständnis dafür kriegt. Und deshalb meine ich, dass es nötig ist, dass wir ihm kleine Abschnitte aus der Bibel erklären. Übersetzen heißt erklären und erklären heißt übersetzen. Wir müssen es ihm in seine Sprache, in seinen Alltag übersetzen. Dann habe ich schon gesagt, wir sollten gewisse Reizworte vermeiden. Ich habe gesagt, man sollte nicht so viel vom Kreuz sprechen, sondern vielleicht vom Tod Jesu Christi oder vom Tod des Ich. Aber nicht einfach vom Kreuz, nicht diese Symbolik verwenden. Ich würde auch das Wort Gottes Sohn sehr, sehr spärlich verwenden, nur wenn es wirklich nicht anders geht. Wir haben andere Begriffe, Jesus Christus oder Gottesmann oder weiß ich was, aber Gottes Sohn ist solch ein Reizwort. Wir haben ja gehört, dass der Muslim in jedem Gebet täglich 5-mal dass er, keiner ist ihm gleich, also Allah, er hat nicht, er, Er hat nicht gezeugt und wurde nicht gezeugt. Also die ganze Idee einer der Sohnschaft, der Zeugung, die ist dem Muslim eine Gotteslästerung, und von daher sollten wir das vermeiden. Es sei denn, dass wir tatsächlich darauf eingehen, wenn wir ihm das erklären wollen, warum braucht die Bibel den Ausdruck Gottes Sohn? Was meint die Bibel damit? Dann ist gut. Aber nicht einfach Johannes 3,16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Dieser Vers sollte ausgeklammert werden aus unserem evangelistischen Vokabular. Weil er diesen Ausdruck drin hat. Aber andererseits, wenn wir das erklären wollen, dann brauchen wir eben die Erklärung. Diskussion vermeiden, wurde schon gesagt, ich kann das nur unterstreichen. Ein Zeugnis, wenn möglich ein persönliches Zeugnis, ist da viel eher am Platz. In einer Diskussion geht es ja doch immer oder fast immer um Rechthaberei. Einem Zeugnis kann man so leicht nicht widersprechen. Man kann sagen, ja, du lügst oder du hast es nicht begriffen, was an dir geschehen ist. Aber das sagt man ja meistens nicht. So, wenn ich sage, ich war krank, mein Bruder hat gebetet und ich wurde gesund, dann ist das ein Zeugnis, dass die Realität Gottes irgendwie vor Augen stellt. Aber wenn ich sage, der Koran ist, hat diese und jene Fehler und wurde erst im Jahre 64 nach dem Tode Mohammeds zusammengestellt oder irgend sowas, dann sind das Dinge, die weder er noch ich gesehen habe, es artet aus in Rechthaberei. Den Satz, den ich kurz vor dem Mittagessen sagte, möchte ich nochmals ganz fest unterstreichen. Es geht nicht darum, ein Argument zu gewinnen. Es geht nicht darum, meine Religion als die bessere hinzustellen. Es geht darum, den Menschen zu gewinnen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Nicht, dass wir den Muslim und den Islam fertig machen, ist unsere Aufgabe oder unser Ziel, sondern dass wir den Menschen zu Jesus gewinnen. Und damit im Zusammenhang, wir haben es nicht nötig, den Mohammed schlecht zu machen. Es mag Ausnahmen geben, wo der Türke uns speziell fragt, ja, was habt ihr denn gegen den Islam? Dann kann man vielleicht ganz zart das eine oder andere Thema antippen. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, den Türken schlecht zu machen, seine Nation schlecht zu machen oder seine Religion, sein Buch, seinen Propheten. Nein. Er weiß selber am besten, dass manches faul ist. Das brauchen wir ihm nicht zu sagen. Wir haben die Aufgabe, unseren Herrn zu bezeugen. Fehler 4. Die Gastfreundschaft ist sehr wichtig im Orient. Laden Sie doch Ihren Türken zu sich ein. Ich habe in dem kleinen Buch, das ich, aus dem ich am ersten Tag vorlies, kam wieder die Rede darauf, dass manche Gastarbeiter jahrelang hier in Westeuropa sind und noch nie das Haus eines Schweizers, eines Deutschen gesehen haben. Wurden nie eingeladen. Und der Großvater in der Türkei, der dann das hört, der sagt, was sind denn das für Menschen? Das kommt wohl davon, dass die Schweinefleisch essen. Die sind überhaupt keine Menschen. Was, jahrelang seid ihr da zusammen und noch nie eingeladen worden? ist unvorstellbar für die Türkei, dass wir hier nicht jeden Tag eine große Einladung machen können, wenn so viele Gäste da sind, das ist auch klar. Aber es sollte uns zu denken geben, dass Türken jahrelang hier sind und noch nie eine Wohnung gesehen haben, noch nie in eine Familie reingenommen worden sind. Und dann sollten wir aber die Einladung, die der Türke uns dann wahrscheinlich gibt, auch annehmen. Sollte gegenseitig sein. Wenn wir eine Bibel haben, wenn wir zu dem Türken kommen oder wenn er zu uns kommt, sollte diese Bibel an einem Ehrenplatz sein. Das erwartet er einfach. Also nicht etwa am Boden, sondern möglichst in der Höhe, wo sie nicht schmutzig wird. Überhaupt ist ja die ganze Anbetung des Moslems äußerlich. Die Verneigung beim Gebet, die Fuß- und Handwaschung vor dem Gebet, all dies ist äußerlich. Und wenn wir nun so ganz und gar schlampig sind bei unserem Gottesdienst und bei unserem Gebet, dann das stößt den Türken ab. Zurückhaltung im Blick auf Frauen, habe ich hier ein Stichwort. Wenn ich in eine türkische Familie komme, in ein türkisches Haus, auch in Europa, dann gebe ich dem Mann, der mich wahrscheinlich empfängt, sehr herzlich die Hand. Der Frau gebe ich dann die Hand auch. Aber wenn ich sie nicht schon gut kenne, dann schaue ich sie nicht einmal richtig an. Bei uns wäre das eher unhöflich, aber ich würde das auch besser so machen. Damit sieht der Mann, dass ich nicht wegen seiner Frau komme und keine bösen Absichten habe. Und das ist sehr wichtig. Die Türken sind ganz furchtbar eifersüchtig. Und wenn wir uns da irgendwelchen Fauxpas erlauben, dann haben wir es gehabt. Meine nicht mal wegen der Gefahr, sondern einfach, dass wir dann eben in dieses Haus wohl nicht mehr eingeladen werden. Es gibt Schichten von Leuten, die wohl mehr mit uns zu tun haben werden als andere. Und deshalb muss ich auf diese besonders eingehen. Einmal diejenigen, die illegal hier sind. Gibt das immer wieder. Touristen und andere, die aus irgendwelchen Gründen nicht legal hier sind. Mit denen werden wir mehr zu tun haben als mit den Legalen, die irgendwie ihren Weg schon gefunden haben. Diese Illegalen hoffen durch einen gewissen Kontakt mit uns, auf irgendeinem Weg doch zur Legalität zu kommen. In der Türkei ist es ja so, dass wenn man einen guten Freund hat, einen Onkel oder was, dann kommt man irgendwie durch ein Hintertürchen immer noch rein. Bei uns sind die Gesetze etwas fester, straffer, sodass das nicht immer geht. Aber von seinem Hintergrund her denkt er, ja, wenn ich irgendwie mit einem Schweizer Gutfreund werde, der kann ein Wort für mich einlegen bei der Polizei oder Ausländerbehörde oder Arbeitsamt oder weiß ich wo, und dann geht es dann vielleicht doch. Minderheiten aus der Türkei, also die Syrer, die Armenier, die Araber, ja, hauptsächlich, die vielleicht sagen, ich auch Christ.
Und ich habe schon gesagt, dass diese Leute in ihrem eigenen Land, in der Türkei, manche Benachteiligungen auf sich zu nehmen haben und erwarten nun in der Schweiz entsprechende Vorteile. Und unsere Fremdenpolizei, die fragt natürlich nicht so sehr nach der Religionszugehörigkeit, sondern da gibt es gewisse Gesetze und Regulationen, nach denen sie zu gehen haben. Aber das versteht dieser orthodoxe Christ überhaupt nicht. Übrigens auch der Bekehrte nicht. Also da müssen wir mal schon offen sprechen, da kommt es nicht so sehr drauf an. Von seiner Kultur her meint er eben, es geht schon, wenn man nur will, wenn der andere, eben mein christlicher Freund, mein christlicher deutscher oder schweizerischer Freund nur will, dann geht es schon irgendwie. Sehr schwer ihm klarzumachen, dass wir auch nicht der König sind und eben auch an die Gesetze gebunden sind. Diese Leute erwarten in vielen Dingen eine Spezialbehandlung und es ist nicht leicht, ihnen klarzumachen, dass wir eben an die Gesetze gebunden sind, auch als Christen. Es hat manche gegeben, die wollten solche Christen, in Anführungszeichen, brauchen zum Evangelisieren der muslimischen Türken. Weil ja nun diese Christen türkisch können, haben sie also vielleicht ein paar Türken eingeladen und dann diesen Syrer oder diesen Armenier auch eingeladen und dieser sollte nun denen etwas sagen über das Evangelium. Das schlägt fehl. Und zwar ganz gewaltig. Es sei denn, dass dieser Syrer oder Armenier wirklich ein Christ ist. Aber sonst geht das nicht. Erstens hat er nichts zu sagen. Er ist genauso in einer Gesetzesreligion wie der andere auch. Und zweitens kann der Muslim von einem Christen nichts akzeptieren. Von einem Ausländer noch eher als von einem Türken, der einen christlichen Anstrich hat. Also das haben wir in Versammlungen schon erlebt, dass ein Armenier oder ein Syrer da auftreten wollte, was sagen wollte und das hat einfach nicht geklappt. Da gab es ein Hurra und da wurde praktisch rausgejagt. Ja, es gibt wohl wieder eine ganze Menge, aber jetzt möchte ich noch das Wort meiner Frau überlassen. Die hat nämlich noch einen ganz besonders wichtigen Punkt.
Ich möchte einiges über den Stolz sagen. Wir müssen uns bewusst sein, dass Stolz eine türkische Tugend ist. Ein Türke hat stolz zu sein. Und bei uns im christlichen Bereich wissen wir, dass es eine Untugend ist oder sogar Sünde. Wir sind natürlich trotzdem stolz, aber wir wissen wenigstens, dass wir nicht stolz sein sollten. Und geben uns Mühe, es nicht so zu zeigen. Aber für einen Türken ist es ganz anders. Er hat stolz zu sein. Und deswegen müssen wir ganz besonders aufpassen, dass wir ihm da nicht allzu sehr auf die Füße treten. Für uns ist es schon schwer, eine Beleidigung entgegenzunehmen oder eine Niederlage zu erleiden, aber für ihn ist es viel katastrophaler. Er darf nicht zugeben, dass er den Kürzeren gezogen hat. Er muss stolz sein. Deswegen auch sollen wir eben die Streitgespräche verhüten. Es kommt also vor, dass wenn man jemanden beleidigt hat, sogar unter Türken, die zum Glauben gekommen ist, dass sie dann einfach nicht mehr mit einem sprechen, tagelang, und sagen, ich habe schließlich auch meinen Stolz. Und das sollen wir beachten, wir sollen nicht unehrlich sein. Also man muss dem anderen manchmal auch was sagen, aber wir sollen es möglichst so sagen, dass es nicht verletzend ist. Wir sollen ehrlich und wahr sein, aber nicht verletzend. Das ist die eine Seite, aber noch viel größeres Problem ist für uns, für mich persönlich auch, der eigene Stolz und der Hochmut, die Überheblichkeit. Vor allem bei türkischen Gastarbeitern ist das eine Gefahr für uns, die wir ihnen helfen, die wir ihnen Formulare ausfüllen oder ihnen Ratschläge geben oder als Übersetzer ihnen helfen, dass wir uns so ganz furchtbar wichtig vorkommen mit der Zeit. Wir sind auf uns angewiesen und wir tun etwas. Und ich glaube, dass da oft der Feind einhakt. Demütig sein ist gar nicht so einfach. Und doch ist es vor allem die Voraussetzung, ich glaube, besonders in der Islammission, dass wir helfen, ohne zu herrschen. Vielleicht haben Sie in den Tagen auch gemerkt, dass der Islam gar nicht so eine primitive Religion ist, wie wir öfters annehmen. Wir haben heute Morgen gehört, wie die Türken ganz sonderbare Vorstellungen haben über den christlichen Glauben. Und wir haben, ich stelle mir das auf alle Fälle vor, ich habe das auch so gesagt, wie kann man nur so dumm sein, alles so primitiv anzusehen, aber ich glaube, dass wir in Europa vielfach ebenso primitive Vorstellungen haben über den Islam. Und das ist nicht so, es ist keine primitive Religion. Dann kommt eben das dazu, dass wir hauptsächlich mit Gastarbeitern zu tun haben, die recht wenig Schulbildung haben. Es gibt auch die anderen, es gibt die Intellektuellen, und da hätten wahrscheinlich wir dann eher Komplexe, wenn wir mit ihnen diskutieren müssen. Aber wir müssen uns klar sein, dass die meisten Türken, denen wir eben helfen, mit denen wir ins Gespräch kommen, sehr wenig Schulbildung haben. Und da ist es auch wieder die Gefahr, dass wir von der Position des Stärkeren und des Gescheiterten aus mit ihnen sprechen. Unser Lehrer in der Au drüben hat jeweils gesagt, Mensch, ärgere dich nicht, verwundere dich bloß. Und ich habe mich das wiederholt vorgesagt, wenn ich mich wieder so maßlos ärgern wollte, wenn man irgendjemandem was erklärt hat, jetzt gehst du auf dieses Amt und machst das und das oder noch telefoniert und weiß ich was. Und dann hat der Betreffende genau das Gegenteil gemacht und dann kommt er wieder und dann muss man ihm wieder aus der Tinte helfen. Habe ich mir das immer vorgesagt, also Mensch, ärgere dich nicht, verwundere dich bloß. Aber im Grunde genommen lässt es mich sehr unbefriedigt und ich glaube, dass dahinter ein richtig geistliches Problem steckt, dass wir das in Demut annehmen können, dass der andere eben in manchen Fällen anders handelt, dass er nicht meinen Rat gleich befolgt, sondern dass er noch zu 5 anderen geht und die auch noch um Rat fragt und dann vermutlich das macht, was ihm am meisten zusagt. Es ist auch medizinisch manchmal recht schwierig bei Frauen, wenn man ihnen was erklärt, wegen der Hygiene oder was der Arzt ihnen sagen will. Gleiche Probleme in der Erziehung, wo sie einfach ganz andere Erziehungsmethoden haben als wir. Ich glaube, dass diese Fragen noch viel brennender sind für Missionare, die in den betreffenden Ländern leben. Bei uns haben sich die Gastarbeiter doch zu einem großen Teil etwas angepasst und wir haben es in der Beziehung leichter. Aber ich wollte das einfach noch als Abschluss sagen, dass es eines unserer großen Probleme immer wieder ist, echt demütig zu sein. Den anderen zu helfen, ohne zu herrschen und in echter Liebe ihm zu begegnen. Und das wirklich aus der Gnade des Herrn zu tun und nicht, weil ich so viel besser Formulare ausfüllen kann oder Maschinen schreiben, sondern dass ich das wirklich im Auftrag des Herrn tue. Und ich denke, dass wir da auch gegenseitig eine Aufgabe aneinander haben, dass wir auch immer wieder für uns beten, dass wir diese Dienste verschiedenster Art in der rechten Haltung tun.